Wir brauchen dich, Herr Jesus. Wir nehmen dich als unser Brandopfer. Stützen uns auf dich für den Bau deiner goldenen Leuchter. Amen. Danke, Herr. Lob den Herrn. Ja, Amen. Wunderbar. Heute Morgen kommen wir zu dem sechsten Sendschreiben. Sendschreiben von Philadelphia. Kann man mich hören, ja? Okay. Ja, vielleicht können wir es gleich mal lesen. Ja, Johannes, wollt ihr das bei euch zusammen lesen? Das Sendschreiben an Philadelphia.
Und die Boten der Gemeinde in Philadelphia schreiben, das sagt der Heilige,
Amen.
Der Wahrhaftige, der entschlüsselt alle Zeit, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe.
Amen.
Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen.
Amen.
Und ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott.
Amen. Amen. Lob den Herrn. Amen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Thomas, habt ihr irgendwo die Maus oder so? Alles klar. Sonst sehe ich nur mich selbst, das ist nicht gut. So, jetzt. Amen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lob den Herrn. Ja, heute Morgen kommen wir zu dem Sendschreiben. Dem Sendschreiben an Philadelphia. Und dieses Sendschreiben, das ist wirklich, drückt das aus, was der Herr haben möchte. Viele Sendschreiben davor zeigen einiges von dem, was der Herr nicht haben möchte, und dann auch, was er haben möchte. Ephesus zeigt der Herr auf der einen Seite, er möchte die erste Liebe haben, aber er zeigt auch, ihr habt sie verlassen. Tut Buße. Und in Pergamon haben wir gesehen, sie haben die Welt reingenommen. Aber der Herr und die Gemeinde und die Welt, die Gemeinde des Herrn und die Welt, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das darf man nicht miteinander vermischen. Das ist immer der Niedergang der Gemeinde. Wenn du Welt und Gemeinde mischst, verliert immer die Gemeinde. Nie die Welt, da verliert die Gemeinde. Und Thyatira war wirklich der absolute Tiefpunkt. Und so zeigt der Herr uns nicht nur schöne Dinge. Der Herr zeigt uns ein ganzes Bild in dieser Zeit, damit man wirklich sehen kann, was dem Herrn gefällt und was ihm nicht gefällt. Und daran kann man auch sehen, ob man den Herrn kennt. Wenn du jemanden wirklich kennst, dann weißt du, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Das macht eine gute Beziehung aus. Und wir als die Braut des Herrn, in diesen Tagen ruft der Herr uns wirklich, alles abzuschneiden, was dem Herrn nicht gefällt, umzukehren und Buße zu tun und das zu gewinnen und dem nachzujagen, was dem Herrn gefällt. Und gestern haben wir darüber geredet, wie der Herr angefangen hat mit Sardes, diesen tiefen, gefallenen Zustand seiner goldenen Leuchter, seiner Gemeinde wiederherzustellen. Er hat sie lebendig gemacht. Er hat die sieben Geister dort erwähnt. Er hat die sieben Sterne dort erwähnt. Der Herr ruft Menschen, die er braucht, um sein Werk Stück für Stück weiterzubringen. Aber es ist nicht der Mensch an sich, sondern es sind Menschen zusammen mit dem Geist Gottes. Deshalb, es braucht sieben Geister mit den sieben Sternen. Und dann kann der Herr wirklich etwas wiederherstellen. Doch sehen wir bei Sardes leider, die Wiederherstellung ging nicht bis zum Ziel. Wenn du das Diagramm nochmal zeigst, Thomas. Ja. Es blieb bei Sardes schon relativ bald stehen. Wir sehen, die Linie von Sardes ist nur noch horizontal. Kein Aufstieg mehr. Am Anfang ein Aufstieg und dann bleibt es stehen. Und gestern haben wir gesehen, warum. Wegen dem geistlichen Tod. Der geistliche Tod ist schwerwiegender und schwieriger auch zu erkennen als die Sünde. Die Sünde zu erkennen ist nicht so schwierig. Wenn jemand lügt, wenn jemand eine Bank ausraubt, wenn jemand Diebstahl begeht, das ist nicht schwierig zu erkennen. Dann kann er klar wissen, ich habe gesündigt und ich muss Buße tun. Aber wie ist es, wenn jemand geistlich tot ist? Das Problem vom geistlichen Tod ist, der tot ist, er merkt auch nichts mehr davon. Man wird empfindungslos, man merkt nicht, dass man stehen bleibt. Und deshalb ist die Gefahr vom geistlichen Tod sogar noch viel größer als die der Sünde. Weil man bleibt einfach stehen. Auch wenn man nicht üble Dinge tut ab diesem Tag, wo man Stück für Stück schon innerlich abstirbt, aber man geht nicht mehr voran. Und dieser Zustand ist wirklich schlimm für den Herrn. Und ich hoffe und bete sehr, dass wir alle völlig gerettet werden von jeglichem Tod, geistlichen Tod, in unserem persönlichen Leben und im goldenen Leuchter, wo der Herr uns gesetzt hat. Herr Jesus Christus, es ist so wichtig, dass wir gemeinsam dafür beten, jeden Tag beten und sagen, Herr, verschlinge allen Tod unter uns. Das ist so wichtig. Herr Jesus Christus, in der Versammlung soll kein Tod sein. In unseren Häusern, es soll Überfluss des Lebens geben. Amen. Denn das, nur dadurch können wir wirklich vorangehen. Und wohin will der Herr mit uns vorangehen? Was ist sein Hauptziel? Und das Hauptziel, das sehen wir jetzt in diesem Sendschreiben, es ist Philadelphia. Der Herr will eine Gemeinde, kurz gesagt, die genauso ist wie er. Wenn du mich fragst, was ist Philadelphia? Wie kann man Philadelphia beschreiben? Ich würde, wenn man einen Satz dafür benutzt, sagen, Philadelphia ist wie der Herr. Dann ist die Gemeinde vollendet. Und das sehen wir wirklich gleich im ersten Vers. Der Name Philadelphia, wissen wir wahrscheinlich viele von uns, heißt Bruderliebe. Und wer ist die Liebe? Gott ist die Liebe, sagt Johannesbrief. Und dann heißt es noch, der Herr spricht zur Gemeinde dort als der Heilige. Wer ist der Heilige? Es ist der Herr. Und allein schon dieser Anfang zeigt so stark, dieser Ort hier, dieser goldene Leuchter entspricht dem Herrn, er gefällt dem Herrn, denn der Herr wird dort sichtbar. Und ich würde sogar noch konkreter sagen, das Wesen des Herrn wird dort sichtbar. Für Gott heute in der Gemeinde, es ist nicht primär eine Sache dessen, was wir für ihn tun. Das ist nicht das, was Gott heute so im Zentrum hat, sondern das Wesen, wer wir sind, darum geht es. Herr Jesus Christus. Ich möchte einen Vers dazu vorlesen von 1. Johannes 4, Vers 12. Da sagt das Wort, niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Dann sagt er, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Wunderbar. Wie wird Gott sichtbar? In Johannes 13 ist genau dasselbe. Da hat der Herr Jesus es selber gesagt. Er hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Bruderliebe macht Gott sichtbar. Der unsichtbare Gott, sein Wesen der Liebe, möchte er jetzt gerne sichtbar werden lassen für die ganze Welt, für alle Mächten und Gewalten in seiner Gemeinde, indem die Brüder, die Heiligen, einander lieben. Und wie? Nicht nur irgendwie, sondern mit seiner Liebe. Mit der Liebe, die Gott in uns gegeben hat. Das ist stark. Sich zu lieben, das tun viele Menschen in den Familien oder unter Freunden. Man kann nicht sagen, dass die Menschen sich überhaupt nicht lieben. Es gibt schon da eine gewisse Art von Liebe. Aber das ist nicht, was Gott sichtbar macht. Sondern es ist dann, wenn seine Liebe in uns vollkommen gemacht wird. Gott möchte, dass seine Liebe unter uns sichtbar wird. Die Agape, das ist das griechische Wort dafür, ein sehr besonderes Wort. Diese Liebe möchte Gott gerne in uns vollkommen gemacht sehen. Amen, Herr Jesus Christus, was für ein Ziel. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich ehrlich gesagt vor diesem Wort Philadelphia am meisten Respekt bekommen in der Vorbereitung. Jedes Mal, wenn ich das Sendschreiben gelesen habe, und ich habe es einige Male gelesen, nur schon der erste Satz, dem Boten der Gemeinde in Philadelphia schreibe, habe ich innerlich einen gewissen Furcht und Respekt vor diesem Wort und eine Frage an den Herrn und fragt den Herrn, Herr, wie sieht es damit aus in meinem Leben? Wie viel von deiner Liebe ist denn in meinem Leben gegenüber meinen Nächsten wirklich heute sichtbar? Ich habe dem Herrn gefragt, Herr, wie viel sieht meine Frau von der Liebe Gottes, nicht von meiner Liebe, sondern von dieser vollkommenen Liebe Gottes in meiner Beziehung zu ihr jeden Tag? O Herr, das ist wirklich die Spitze. Das ist nicht so einfach. Wir haben diesen Tagen 1. Korinther 13 gelesen. Ich will das nochmal kurz aufschlagen, damit wir einen Eindruck haben, wie die Liebe Gottes ist. 1. Korinther 13 sagt, die Liebe Gottes, diese Agabe, sie ist langmütig. Also, wenn sie provoziert wird, es ist nicht gleich die Grenze der Geduld erreicht. Langmütig. Und wenn wir sehen in der Schrift, wie lange Gott sein Volk getragen hat, auch in wirklich einem unguten Zustand, es ist ein Ausdruck, wie langmütig ist Gott. 40 Jahre in der Wüste hat er sie getragen. Und war es so herrlich? Waren sie immer gehorsam, immer gleich dabei und haben ihm gefallen? Der Herr sagt, in der Wüste haben sie sogar 40 Jahre lang ihre Götzen mitgetragen. Und trotzdem hat Gott sie nicht vernichtet, sondern hat sie 40 Jahre lang getragen und zum Ziel gebracht. Langmütig. Aber wie langmütig bin ich mit meinem Nächsten? Wir sind alle unvollkommen. Wer von uns ist vollkommen? Ich weiß, ich bin sehr unvollkommen. Ja, auch meine Frau ist auch unvollkommen. Meine Söhne auch. Wir alle unter uns, alle Heiligen, alle Priester. Wer von uns ist vollkommen? Aber wie viel Langmut Gottes, wie viel von dieser Liebe Gottes gibt es im Miteinander? Das ist wirklich, ich finde, der Test schlechthin. Wenn wir alle vollkommen wären oder weit auseinander leben würden, nur einmal im Jahr sehen wir uns für eine Stunde und sonst haben wir nie was miteinander zu tun. Oh ja, da denke ich bestimmt, ich bin sehr langmütig. Kein Problem. Mit so einem Bruder hatte ich noch nie ein Problem. Ich habe kein Problem mit irgendeinem Bruder, der in Südostasien wohnt, den ich alle 3 Jahre einmal sehe. Es gibt kein Problem. Oh, das ist immer wunderbar. Aber wie ist es mit denen, die bei mir wohnen? Wie ist es mit denen wir an unserem Ort zusammen dienen? Wie ist es da, wo wir so viel Fehler und Mangel sehen? Bei uns selber gibt es viel Fehler und Mangel. Da ist wirklich eine Situation zu sehen, wie langmütig, wie viel von der Liebe Gottes wird schon sichtbar. Und ein Vers, was Johannes dazu gesagt hat, den ich oft denken musste in diesen Tagen, und Johannes der Apostel, er ist so sehr für die Wirklichkeit. Johannes interessiert sich im Prinzip nicht sehr dafür, was jemand sagt. Bis gar nicht. Er betont, wie lebt man. In seinem ganzen Brief betont er sehr oft diese Aussagen. Man sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Man sagt, ich liebe Gott. Dann sagt er aber wie lebst du? Und ein Vers geht auch über die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 20. Und das ist wirklich ein Test. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, den er sieht, der bei ihm wohnt, so ist er ein Lügner. Er ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wer mit seinem Bruder nicht langmütig sein kann, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Ja, deshalb, wir haben dieses Gebot, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Und das ist wirklich so ein heilsames und Wort voller Licht und voller Schärfe. Wenn ich mich frage, Herr, ich sage, ich liebe Gott, aber wie ist es mit meinen Brüdern? Wie ist es mit meiner Frau, mit meiner Familie, meinen Geschwistern? Herr Jesus Christus, ja, da sagt der Herr, die Liebe Gottes habe ich wirklich gesehen. Es braucht noch so viel Mitarbeit, dass sie vollkommen gemacht wird. Denn die Liebe ist langmütig und gütig. Gütig, ja, freundlich. Manchmal ist man so schnell ungehalten zu Hause. Irgendwas läuft nicht und schon kommt ein harsches Wort. Schon kommt ein unfreundliches Wort über die Lippen. Das beweist, die Liebe Gottes ist noch nicht vollkommen. Das zeigt mir, wie ich rede mit meinen Nächsten, welch ein Bedarf es noch gibt für das Hervorbringen der Agape in meinem Leben und unter uns. Die Liebe beneidet nicht. Nehmen wir an, jemand geht wirklich gut voran und ist so ein Vorbild. Und in Dingen überwindet er und dient dem Herrn, und bei mir selbst sieht es noch ganz anders aus. Wie reagiere ich? Habe ich Neid oder freue ich mich an dem Vorangehen? Das zeigt, wie vollendet die Liebe Gottes heute in meinem Leben und in meinem Herzen ist. Die Liebe prahlt nicht. Ja, der Stolz, so eine Krankheit. Also wenn ich was in letzter Zeit, ich übe wirklich, den Stolz zu hassen. Das ist so eine Natur Satans. Das ist vielleicht die ureigenste Natur Satans. Und ein Ausdruck davon ist, sich zu rühmen, sich zu prahlen. Natürlich gibt es nichts zu rühmen, wenn alles schief läuft. Aber wenn vieles gut läuft, dann kommt diese Natur hoch. Aber die Liebe Gottes, sie prahlt nicht. Diese Liebe zu gewinnen, das ist wirklich zu herrlich. Sie bläht sich nicht auf, sie macht sich nicht größer als andere. Es ist so schnell im Verborgenen, denkt man besser von sich selbst als von jemand anders. Das ist verdorben. Das ist dann genau der richtige Zeitpunkt, zum Herrn zu schreien, zu sagen, Herr, ich hasse dieses Aufblähen in mir. Ich töte es. Ich möchte, dass die Liebe Gottes in mir vollendet wird. Und die bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Verhält sich nicht irgendwie. Selbst in kleinen Dingen. Wem schenke ich zuerst ein am Tisch? Wem gebe ich zuerst zu essen? An wessen Bedürfnis denke ich zuerst am Tag? Da kann man auch erkennen, wie die Liebe Gottes in uns vollendet ist. Ja. Benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Ja, es ist so einfach zu denken, wie geht's mir? Aber wie oft denke ich, wie geht's den anderen? Die Liebe denkt daran, wie geht's dem anderen? Wie geht's dem Bruder? Wie geht's der Gemeinde? Wie geht's dem goldenen Leuchter? In Zürich, in Biebesheim, in so vielen Orten, in Korea. Herr Jesus, Amen. Sie lässt sich nicht erbittern. Wie oft gibt es einen Anstoß? Wie oft gibt es Ungerechtigkeit? Vielleicht täglich. Ja, aber das Wort sagt, die Liebe, sie lässt sich nicht erbittern. Der Herr hätte so viel Grund gehabt, nicht für uns zu sterben. Also, was der Herr beleidigt wurde, missverstanden wurde, verleumdet wurde, aber der Herr ließ sich nicht erbittern. Unser Herr Jesus Christus, er ist die Liebe und er hat sie völlig ausgelebt auf dieser Erde in seinem menschlichen Leben. Und heute möchte er, dass jetzt in uns vollkommen gemacht wird. Nicht bitter, Amen, lässt sich nicht erbittern. Sie rechnen das Böse nicht zu. Es ist erstaunlich. In meinem Kopf, meinem Gefallen-Denksinn, das Schlechte aufzusummieren, das geschieht automatisch. Wenn jemand mir 3 schlechte Dinge tut, ich weiß, es waren 3 Dinge. Wenn jemand mir 10 gute Dinge tut, ich weiß nicht mehr überhaupt noch eine Sache manchmal. Wenn eine schlechte Sache passiert ist, habe ich die 10 guten alle vergessen. Oh Herr, das ist wirklich ein Ausdruck des gefallenen Wesens. Aber diese Liebe, sie rechnet das Böse nicht zu. Amen. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Lobt den Herrn, wir freuen uns an der Wahrheit. Und in uns gibt es wirklich eine Reaktion gegen Ungerechtigkeit. Und jetzt sagt er, sie erträgt alles. Wow. Herr Jesus, sie glaubt alles. Wie schnell gibt man den Glauben auf? Wenn was geschieht und man dient unter den Heiligen und dann geschieht nichts für eine Woche, im Gegenteil sogar, es sieht aus, wie wenn es abwärts geht, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, dann habe ich schon kein Glaube mehr. Dann gebe ich auf, für den zu beten oder mich bei ihm zu melden, ist der Glaube aus. Aber die Liebe, sie glaubt alles. Amen. Sie glaubt alles. Amen. Sie hofft alles. Was für eine wunderbare Liebe. Sie erduldet alles. Wie viel gibt es oft zu tragen? Amen. Und wenn wir viel dienen, dann gibt es auch einiges zu erdulden. Dann werden wir nicht ausgenommen davon, dass uns manches vielleicht gesagt wird oder ja, nachgesagt wird, richtig oder nicht richtig. Aber die Liebe erduldet alles. Dann sagt er, die Liebe hört niemals auf. Bekommen wir nicht einen Hunger danach, wenn wir dieses Wort lesen, dass die Liebe Gottes in uns vollkommen gemacht wird? Wenn wir das lesen, wenn ich das lese und drüber nachdenke, es gibt in mir so ein Verlangen, einerseits ein Gefühl von Schande oder Schmach, Herr, wie wenig von deiner Liebe ist in mir oder unter uns vollkommen gemacht. Und auf der anderen Seite ein Verlangen, Herr, nimm zu, wachs in uns, wie herrlich ist Philadelphia. Stellt euch eine Gemeinde vor, in der allen Heiligen diese Liebe Gottes vollkommen gemacht ist. Was soll diese Gemeinde noch umwerfen? Ein Anstoß? Nein, sie erduldet alles. Eine Verleumdung? Auch nicht. Sie rechnet das Böse nicht zu. Irgendeinen Mangel? Nein, sie glaubt alles. Und dann heißt es, die Liebe hört niemals auf. Oh Herr, wunderbar. Und es ist nicht unsere Liebe, aber es ist seine Liebe in uns, die jetzt vollkommen gemacht werden soll. Dafür habe ich eine Grafik mal gemacht, um zu versuchen, es nochmal bildlich zu machen, was wir auch gerade jetzt gesprochen haben. Ich hatte irgendwie immer wieder dieses Bild in meinem Herzen, in der Vorbereitung. Es ist wirklich nicht vollkommen. Man kann es bestimmt viel besser machen. So verzeiht die Unvollkommenheit. Aber vielleicht hilft es, einen bleibenderen Eindruck zu bekommen. Und zuerst sehen wir hier, was Römer 5, Vers 5 sagt. Die Liebe Gottes, diese Agabe, sie ist bei der Errettung in uns alle, in unsere Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Sie ist ausgegossen. Sie ist in uns allen. Ist das nicht wunderbar? Diese Agabe ist in uns allen. Das, was wir in 1. Korinther 13 im Detail gelesen haben, es ist schon in uns. Jetzt ist die Frage, wieso ist es dann für den Herrn so eine Arbeit und auch für uns eine Mitarbeit notwendig und ich würde auch sagen eine Mühe, dass Philadelphia herauskommt, dass jetzt diese Liebe, die in uns ist, auch vollkommen gemacht wird, dass sie zu unseren Nächsten hinüberfließen kann, dass sie unseren Nächsten erreichen kann, dass sie sogar alle Heiligen und alle Menschen erreichen kann. Wieso ist das so schwierig? Jetzt kannst du eins weiterklicken, Thomas. Und das ist das Problem. Die Liebe Gottes ist zwar in uns ausgegossen, sie ist wirklich in uns. Das Wort sagt, wir haben den Geist der Liebe. Und doch sind wir als Menschen nicht nur Geist, sondern wir als gefallene Menschen, um dieses wunderbare Wesen Gottes, was in uns jetzt ist, herum haben wir das Wesen des Teufels, das Wesen Satans. Es ist in unserem Fleisch, das Fleisch der Sünde. Es ist der Leib der Sünde, der Leib des Todes. Und wir haben dieses Selbst, dieses Ego, dieses Ich, ein großes Problem. Das Selbst ist ein großes Problem. Und ein paar Details davon habe ich immer aufgeschrieben. Ja, ein Detail davon, die Liste kann sehr groß werden, aber eins zum Beispiel ist die Unzucht oder Ehebruch. Das ist im Fleisch. Das ist im Fleisch des Menschen. Der Herr hat gesagt, die Ehe ist nicht erst dann gebrochen, wenn die Tat geschieht. Die Ehe ist schon dann gebrochen, diese heilige Verbindung zwischen Mann und Frau, wenn ein Mann in seinem Herzen eine andere Frau begehrt. Dann ist schon die Ehe gebrochen, hat der Herr in Matthäus 5 gesagt. Dann ist die Liebe zwischen Mann und Frau schon gestört und zerstört. Das ist furchtbar. Daher kommt Scheidung in dieser Welt. Die meisten, die Hälfte oder noch mehr aller Ehen in Deutschland werden geschieden. Und bestimmt einer der Hauptgründe dafür ist dieses Wesen des Fleisches von Unzucht, der Ehebruch im Herzen. Und was ist das Problem davon? Oder was sollen wir damit tun? Vielleicht kannst du schon eins weiterklicken, Thomas. Noch eins weiter. Das ist, was der Herr sagt. Es muss getötet werden. Oder wir gehen nochmal zurück. Entschuldigung. Tut mir leid, Thomas. Jetzt musst du langmütig sein. Verklagen ist auch so ein Punkt. Wie schnell kommt dieser Verkläger der Brüder? Offenbarung 12 nennt Satan den Verkläger der Brüder. Er ist ganz schnell da. Irgendwas geschehen, Verklagen steigt hoch gegen die Brüder. Verklagen steigt hoch gegen meinen Nächsten. Das kommt, weil wir ein Fleisch haben, das gefallen ist. Dieser Satan und unser Fleisch, es ist verwandt. Gott ist der Vater unseres Geistes und Satan ist der Vater unseres Fleisches. So hat es der Herr in Johannes 8 gesagt. Deshalb kommt er durch unser Fleisch und selbst zum Ausdruck. Deshalb kommt die Liebe Gottes oft nicht zum Ausdruck, sondern der Teufel wird manchmal sichtbar und leider oft. O Herr, Leidenschaft, ja. Wir haben über die Welt gehört. Was ist die Welt? Die Welt ist in dem Sinn nicht der Computer oder die Kleidung oder der Beruf. Die Welt ist, wenn der Beruf meine Lust ist, wenn der Beruf und mein Computer meine Leidenschaft reizt in meinem Fleisch, dann ist mein Computer die Welt für mich oder mein Beruf. Wenn ich unbedingt in meiner Arbeit dies und das erreichen will, dann ist das die Welt für mich. Warum? Weil in meinem Fleisch die Lust und die Leidenschaft mit diesem Angebot Satans aus der Welt kooperiert. So, die Welt ist nicht ein Auto zu haben, aber wenn ich mein Auto liebe, in diese Leidenschaft und Lust in meinem Fleisch dadurch gereizt wird, das ist die Welt. Das ist alles ein Hindernis für die Liebe Gottes in uns zum Ausdruck zu kommen. Dann Selbstliebe, natürlich, wenn ich mich liebe, wie kann ich meinen Nächsten lieben? Habsucht. Wow, die Welt hat so viele Möglichkeiten zum Einkaufen. Und wenn ich dann nie genug bekommen kann und ständig, nachdem ich eins gekauft habe, überlege ich, was kaufe ich als Nächstes, das ist Habsucht. Das ist in meinem Fleisch. Und das hindert die Liebe Gottes für meine Nächsten und für Gott. Ehrsucht natürlich. Der Stolz, ja, wenn ich stolz bin, dann denke ich immer besser von mir als die anderen. Wie kann ich dann die Brüder lieben? Es ist unmöglich. Es geht nicht. Ein stolzer Mensch kann die Nächsten nicht lieben. Er kann keine, die gefallenen Menschen fürs Evangelium auch keine Liebe bringen. Bitterkeit haben wir schon gehabt. Und alles dieses ist in unserem Fleisch und selbst und noch viel mehr. Das hat drei Punkte. Aber das ist leider das, was die Liebe Gottes sozusagen in uns isoliert hat. Das ist diese fette Isolation, was die Liebe Gottes hindert, Philadelphia hindert, hervorzukommen. Und was sollen wir jetzt machen? Was hat der Herr gesagt? Der Herr hat gesagt, zuerst mal, wir müssen gestärkt werden durch seinen Geist mit Kraft in unserem inwendigen Menschen. Wir brauchen Stärkung, wir brauchen Speise vom Herrn. Wir brauchen Leben vom Herrn jeden Tag. Warum? Weil wenn der innere Mensch, dieser blaue Kreis, nicht gestärkt wird, es gibt keinen Weg, das Graue, das Fleisch und das Selbst zu töten und zu überwinden. Es gibt keinen Weg. Deshalb ist es so wichtig, lasst uns jeden Tag zum Herrn beten und sagen, Herr, stärke mich heute mit Kraft durch deinen Geist hinein in den inwendigen Menschen. Und warum? Wir möchten, dass die Liebe Gottes in uns vollkommen gemacht wird. Wir wollen, dass Philadelphia hervorkommt. Wir wollen dieses Zeugnis für Gott heute bauen und sein. Und was tun wir dann, wenn wir im Geist gestärkt werden? Dann nehmen wir den Geist, das Schwert des Geistes, und dann können wir durch diesen Geist, nicht in einer asketischen Weise in uns selbst, sondern gestärkt im Geist, gestärkt in dem Herrn, durch dieses Schwert, können wir dann alle Handlungen dieses Leibes in uns töten. Jetzt kannst du einen Schritt weiter machen. Dann können wir das Kreuz anwenden und die Unzucht und den Ehebruch töten. Wie der Herr gesagt hat, hacke dir die Hand ab, reiße dir das Auge raus. Das heißt, die Lust entfernen, die in meinem Fleisch da ist und die Beziehung zu meinem Nächsten und die Liebe zerstört. Das kann ich töten durch den Geist. Amen. Nicht durch Eigenanstrengung, sondern durch den Geist. Dann das Verklagen. Jetzt können wir weitergehen. Dann kommt die Liebe Gottes raus, deshalb, dann geht der Pfeil raus. Wenn dieses gefallene Wesen in mir ich täglich töte und kreuzige, dann gibt es einen Weg, dass die Liebe Gottes herausfließen kann. Lob den Herrn. Und wenn wir das Verklagen gegen die Brüder kreuzigen, dann kann die Liebe Gottes zu den Brüdern ausfließen. Amen. Lob den Herrn. Und dann können wir eines nach dem anderen töten. Die Leidenschaft, die Selbstliebe können wir töten. Amen. Und die Habsucht auch, dass ich unbedingt immer was Neues brauche. Ich kann dem Herrn sagen, Herr, ich dulde das nicht in mir. Beseitige diese Sache in meinem Herzen, diesen Götzendienst. Ich möchte, dass die Liebe für Gott da ist, für meinen Nächsten, nicht für mein Auto und für meinen Computer und irgendwas Neues, sondern für dich und für die Heiligen. Die Ehrsucht, den Stolz, genau. Alles hier wird ausgekreuzigt. Amen. Lob den Herrn. Das so gut, wenn das Kreuz in uns wirksam ist. Und zwar, wie der Herr in Lukas 9 gesagt hat, das Kreuz täglich in uns wirksam ist. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist wirklich, dieses Fleisch, dieses Selbst, es ist wie, wenn es jeden Morgen neu aufsteht. Es ist jeden Morgen neu notwendig und immer wieder am Tag, dieses gefallene Wesen wirklich zu töten und zu kreuzigen. Aber durch den Geist, gestärkt mit dem Herrn, gefüllt mit dem Herrn, wir haben wirklich einen Weg, um so, wie gestern Abend gesagt wurde, Raum zu schaffen. Und zwar für was? Ich möchte sagen heute Morgen, für die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Dass sie wirklich wachsen und zunehmen kann. Lobt den Herrn. Und dann, wenn die Liebe wächst und zunimmt, dann sehen wir so viele wunderbare Eigenschaften. Die Demut, das Erbarmen, die Freundlichkeit, die Milde, auch Vergebung. Vergebung ist so wichtig. Wir brauchen alle Vergebung vom Herrn jeden Tag. Warum soll ich nicht meinem Nächsten genauso vergeben? Jeden Tag. Der Herr sagte sogar 7-mal, 70-mal, dem Nächsten zu vergeben. Amen. Lobt den Herrn. Das ist alles ein Bestandteil der Liebe Gottes. Das heißt, diese Liebe und eine erneuerte Menschlichkeit, die gehen zusammen. Die Liebe Gottes kann nicht sichtbar werden, wenn mein Menschsein nicht verändert wird. Wenn ich stolz bleibe, wird die Liebe Gottes gegenüber den Brüdern niemals sichtbar werden können. Es ist unmöglich. Aber wenn ich meinen Stolz kreuzige und dem Herrn sage, ich demütige mich vor dir, dann können wir wirklich erfahren, wie die Liebe Gottes aus unserem Inneren heraus zu den Heiligen überfließen kann. Denn wisst ihr, es gibt was sehr Besonderes mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes fließt nur nach unten. Sie fließt nie nach oben. Was ich damit sagen will, nur wenn ich mich demütige, nur wenn ich unten bin und mich unter Gottes Hand demütige, dann kann die Liebe Gottes fließen. Nur wenn ich die anderen höher achte als mich selbst, dann kann die Liebe Gottes zu ihnen überfließen. Und das gilt sogar für alle Menschen in der Welt, nicht nur für die Heiligen. Unter jedem Menschen in der Welt ist es so gut wie der Herr. Er hat sich unter alle erniedrigt, sagt das Wort. Deshalb hat der Herr alle Menschen geliebt. Dann gibt es diese Demut, Milde, lobt den Herrn, so gut, Erbarmen. Anstatt zu verklagen, zu erbarmen und einzustehen. Es ist wirklich Philadelphia an sich, allein schon dieses Wort hat mir so viel gezeigt in diesen Tagen. Und es ist so eine Mitarbeit, so ein Weg, den der Herr uns hier zeigt, dass wir zu Philadelphia werden können. Und es gibt noch mehr Stellen dazu. Kannst du die kurz einblenden, Thomas? Ja. Der Weg zur Liebe. Ich habe ein paar Stellen hingeschrieben, weil wir heute Morgen natürlich nicht so viel Zeit haben. Die zeigen, wie diese Liebe sich entwickelt und wie der Weg dahin ist. Könnt ihr euch gerne abschreiben oder im Nachhinein kann man es ja auch nochmal rumschicken. 2. Petrus 1. zeigt genau dasselbe, dass die Liebe, das vollkommene Geschenk ist uns gegeben, aber jetzt durch das Ablegen der Unreinheit und Stück für Stück ein Entwickeln von dieser und Essen von dieser wunderbaren Menschlichkeit möchte Gott uns hinbringen zu der Liebe, zu der Agabe. Auch Kolosser 3 redet davon. Das Band der Vollkommenheit ist die Liebe. Aber man kann nicht einfach dahin springen, sondern es ist ein Weg dahin. Und all das, was wir da sehen in diesem Bild, das gehört dazu. Ja? All dieses Alte in Gefallene abzulegen, gestärkt zu sein im inneren Menschen und das neue, wunderbare Wesen des Herrn anzuziehen. Galater 5, Epheser 4, Epheser 3, wunderbare Stellen. Ich kann euch nur empfehlen, diese Stellen, ich habe sie in diesen Tagen viel gekaut, immer wieder gekaut und dem Herrn gesagt, Herr, bring Philadelphia mehr hervor, bring es wirklich hervor. Ich möchte diesen Weg von dir nehmen. Denn in der Vorbereitung habe ich den Herrn gefragt, Herr, was ist der Weg, dahin zu kommen? Ich sehe den Mangel, aber was ist der Weg? Und dann hat der Herr mir einige von diesen Stellen gegeben und es ist wirklich eine gesunde Speise. Lob den Herrn. Amen. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz die anderen Eigenschaften ansprechen. Der Herr sagt dann auch, dem er sagt, die Gemeinde in Philadelphia, dann sagt der Herr, ist der Heilige. Lob den Herrn. So eine Eigenschaft, Gott ist heilig. Und ja, Herr Jesus Christus, Amen. Möge der Herr in uns allen dieses Wort Philadelphia groß machen und bewahren. Dass wenn wir jetzt an den goldenen Leuchter und an sein Zeugnis und die Vollendung seines Zeugnisses denken, für mich ist es jetzt in einem Wort zusammengefasst, Philadelphia. Das ist wirklich so ein wunderbares Ziel, was Gott mit uns hat und auch Gott mit uns erreichen wird und erreichen möchte, wenn wir mitarbeiten. Amen. Und dann zeigt der Herr noch ein Wesen von ihm und das ist, er ist der Heilige. Und in diesen letzten Tagen habe ich auch mehr und mehr gemerkt, ich möchte noch viel mehr den Heiligen kennen. Und was heißt es, den Heiligen zu kennen? Das Gegenteil von Heiligkeit ist nicht Sünde. Das Gegenteil von Heiligkeit ist gewöhnlich, nichtig, gewöhnlich. Und ich muss selber bekennen, viele Jahre hatte ich nicht ein starkes Empfinden dafür, den Unterschied von heilig und gewöhnlich. Die ganze Welt ist gewöhnlich, alles in der Welt. Die Zeitung ist nicht heilig, ist auch nicht alles sündig, aber es ist vieles einfach gewöhnlich. Es gehört nicht zu Gott, es ist gewöhnlich. Und doch manchmal gehe ich als ein heiliger Priester, ja, das Wort heilig charakterisiert ja Gott und vor allem die Priesterschaft. Das ist das Hauptwort der Priesterschaft. Und doch gehe ich als Priester und gehen wir als Priester oft sehr locker mit gewöhnlichen Dingen um. Kein Abstand dazu. Keine irgendwie Distanz dazu und ein Gefühl dafür. Ich bin heilig. Ich habe einen heiligen Beruf. Ich bin ein heiliger Priester. Und alle diese Dinge, mit denen ich der Welt umgehe, meine Arbeit, die Nachrichten, so viele Dinge, mit denen wir umgehen. Wir müssen mit ihnen umgehen, aber wir sollen sie nicht so nah und so viel an uns ranlassen. Wenn ich mich so viel mit Gewöhnlichem und mit Nichtigkeit beschäftige, dann ist auch eines meiner Erfahrungen, dann ist mein Priesterdienst oft danieder. Warum, manchmal wundert man sich, ach, ich habe nur die Zeitung gelesen, warum fällt es mir jetzt so schwer zu räuchern? Warum fällt es mir jetzt so schwer zu scheinen? Warum? Weil wir sind heilige Priester. Und wenn ein heiliger Priester so unvorsichtig und leichtfertig mit den gewöhnlichen Dingen dieser Welt umgeht, ist am Ende der Priesterdienst dahin. Das geistliche Opfer am Tag des Herrn ist auf einmal dahin. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ja. Ich möchte mich von dem Gewöhnlichen der Welt absondern. Wofür? Nicht nur, weil es richtig ist, sondern damit der Priesterdienst hervorkommen kann. Damit das Heilige, der Heilige, dass wir ihm nahe sein können. Es ist so gut. Je mehr wir uns vom Gewöhnlichen absondern, dann können wir dem Heiligen immer näher sein. und im Priesterdienst Treue ausüben. Amen. Und in diesen Tagen hat Hesekiel 42, sagt der Herr, bei den Priestern, bei dem Tempel, es wird das Heilige von dem Gewöhnlichen getrennt. Möge der Herr bei uns allen noch mehr das Heilige vom Gewöhnlichen trennen. Noch mehr ein Empfinden geben, das ist gewöhnlich. Ich möchte damit nicht so viel zu tun haben. Ich gehöre dem Herrn, ich bin heilig dem Herrn. Amen. Es gibt wirklich so gut, darin ein Empfinden zu entwickeln. Amen, Herr Jesus. Denn ja, wenn ich mit dem Gewöhnlichen so viel zu tun habe, dann ist auch die Sünde oft nicht weit. Am Anfang ist mein Lesen von Nachrichten, mein Arbeiten, es ist alles noch fein und gut. Aber wenn ich das heilige Wort und die heilige Gemeinschaft mit den Heiligen versäume, am Ende, dann ist die Sünde auch oft nicht mehr weit. So, wenn wir in der Heiligung bleiben wollen und nicht uns nur in einem Kreislauf von Reinigen und Sündigen und Reinigen und Sündigen bewegen wollen, dann lasst uns der Heiligkeit nachjagen, wie Paulus es gesagt hat, und uns auch von allem Gewöhnlichen trennen. Dann ist es viel einfacher, die Sünde zu überwinden, weil sie nicht viel Raum in uns hat. Amen, lobt den Herrn. Und dann sagt der Herr, er ist der Wahrhaftige, es geht um die Wirklichkeit, es geht nicht um das Wissen, es geht um die Substanz und er hat den Schlüssel Davids. Der Herr möchte mit uns allen zusammenarbeiten, dass sein Reich sich ausbreitet auf dieser Erde. Aber bevor er mit uns zusammenarbeiten möchte, möchte er erstmal an uns arbeiten. Der Schlüssel ist nicht der erste Teil vom Vers, sondern er kommt erst weiter hinten. In der Vorbereitung der Konferenz haben die Brüder mir ein Bild geschickt, was Philadelphia kennzeichnet. Und auf dem Bild war ein Schlüssel und eine geöffnete Tür. Da habe ich den Brüdern zurückgeschrieben, lass uns das Bild ändern. Bevor wir den Schlüssel und die Tür haben, sollten wir die Liebe und die Heiligkeit haben. Sonst, wenn Gott uns den Schlüssel gibt, es wird nicht funktionieren. Zuerst muss der Herr an uns arbeiten und diese Bruderliebe und dieses Wesen Gottes hervorbringen, die heilige Natur. Und dann gibt er uns den Schlüssel und sagt, und jetzt kannst du aufmachen. Und jetzt gebe ich dir eine geöffnete Tür. Und deshalb funktioniert es oft nicht, wenn man dem Herrn dient, weil das Wesen nicht in Ordnung ist. Aber die Erfahrung ist, wenn wir das Wesen Gottes, seine Liebe und seine Heiligkeit wirklich beachten und mehr hervorkommt, dann wird das Werk Gottes zu tun viel einfacher. Es ist nicht mehr so schwierig. Der Herr gibt eine geöffnete Tür. Die Menschen kommen, der Herr zieht die Menschen. Ich muss nicht 100-mal jemand schreiben, sondern der Herr zieht ihn. Es ist so gut, diese Reihenfolge hier in Philadelphia zu sehen und auch zu erfahren. Lobt den Herrn. Und dann sagt er noch, ja, in der Belohnung, ich springe jetzt zur Belohnung, er sagt dann, du wirst vor der Stunde der Versuchung bewahrt. Du kommst nicht in den Tag des Zornes, sondern der Herr nimmt diese Heiligen weg, bevor das Gericht kommt. Was für eine Belohnung. Und obendrauf, du bekommst die Krone. Halleluja, wie herrlich wird es sein, wenn wir eines Tages alle die Krone auf unserem Haupt haben. So wunderbar wird das sein. Und der Weg dahin ist heute, Philadelphia zu bauen. Denn zu Philadelphia sagt der Herr, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wenn der Herr heute mit uns Philadelphia baut, werden wir auch alle die Krone bekommen, wenn der Herr kommt. Lobt den Herrn. So, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und der Herr kommt schnell. Und das Ausharren ist noch ein paar Jahre. Und es ist so gut, diese Jahre wirklich voranzugehen und auszuharren. Und wenn wir überwinden, was wird der Herr aus uns machen? Er wird uns zu Säulen machen. Und was ist das Besondere an einer Säule? Ja, wenn du eine Säule hast, die läuft nie weg. Ja, wir ziehen jetzt um. Und wir ziehen alle Möbel um, die ziehen wir alle um. Aber wir ziehen keine Säule um. In der Wohnung, wo wir jetzt sind, alle Säulen bleiben da drin. Und in der Wohnung, wo wir reinziehen, da hat auch niemand eine Säule umgezogen, der davor drin gewohnt hat. Säulen kannst du nicht umziehen. Die Stühle kannst du von A nach B bringen, die Tische, die Schränke, alle Sachen kannst du umziehen, aber Säulen kann man nicht umziehen. Und wenn wir überwinden und noch mehr diese stabile und feste Liebe des Herrn gewinnen und das alte Wesen ablegen, dann können wir wirklich so fest werden für den Aufbau und mittragen im Haus des Herrn. Eine Säule ist eine, der mitträgt. Und zwar dann, wenn es gut geht und dann, wenn es nicht gut geht. Manchmal geht es nicht so gut. Manchmal ist vielleicht eine Versammlung nicht so gut. Aber dann sagen wir nicht, ach, nächste Woche, weißt du, da besuche ich lieber Zürich und komme wieder, wenn es gut ist. Und dann, oh, ist immer noch nicht gut, ja, dann lass mich mal, wen kann ich noch besuchen? Und hoffentlich ist es dann besser, wenn ich zurückkomme. Nein, so eine Säule sagt dann, Herr, wir sind hier fest, wir tragen mit, wir wollen sehen, dass dein Zeugnis vorangeht. Und wie der Herr sagt, wenn du mich liebst, dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das ist wirklich das Kennzeichen einer Säule. Lob den Herrn, dass wir uns um die anderen kümmern und weiden und innerlich die Kraft und die Liebe haben, uns der Nöte und der Bedürfnisse anzunehmen. Nicht aus uns selbst, sondern durch den Herrn. Ja, dank dem Herrn. Es ist nur ein Anreißen von dem Sendschreiben von Philadelphia, weil so viel darin der Herr uns zu geben hat. So lass uns den Herrn darin weiter suchen und die Wirklichkeit davon gewinnen, damit der Herr jetzt sein Ziel mit uns erreichen kann und Philadelphia hervorkommt. Doch, lob den Herrn und Amen. Möge der Herr wirklich dieses Ziel, diesen goldenen Leuchter an jedem Ort mit uns bauen. Das so ein Gebet und so ein Anliegen des Herrn. Ich bin dem Herrn so dankbar, das Ziel zu sehen und einen Weg dahin zu sehen. Und ich habe in diesen Tagen eigentlich nur einen Wunsch. Herr, ich möchte diesen Weg gehen mit dir, mit allen Heiligen und zum Ziel kommen. Amen. Jetzt kam eine Frage, oder wie? Okay, was anderes. Danke. Herr Jesus. Amen. Ja, Amen. Möge der Herr uns alle stärken, dass wir das Wort bewahren und nicht rauben lassen. Und dass es auch hervorkommt unter uns. Amen. Der Herr stärke uns alle in unserem inneren Menschen. Lob den Herrn. Danke für euren Langmut.
Okay.
Amen.
Amen.
Nee, ich denke, er kommt auch.